Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Elmira Rafziadeh. Elmira ist Unternehmerin, Schauspielerin, Aktivistin und Mutter. Ihr kennt sie sicher aus der ZDF-Serie Wendehammer oder als Besitzerin der Keep Loving Shops in Köln. Ich habe Elmira 2014 kennengelernt als studentische Aushilfe in ihrem Shop und bin seitdem unfassbar beeindruckt von ihrer Arbeit, ihrem Drive und ihrer Empathie. Elmira ist einer der Menschen, bei denen man sich fragt, wie viele Stunden ihr Tag eigentlich hat. Bei all dem Tollen, was Elmira so macht, konzentrieren wir uns heute aber auf ein Thema, und zwar ihren Aktivismus zu Iran. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Alina. Och, das war ja eine schöne Einführung. Kann ich alles nur zurückgeben. Meine Bewunderung für dich steigt auch von Tag zu Tag.
Auch krass, wie lange wir uns schon kennen, ne? Ich habe das jetzt gestern nochmal alles nachgeguckt. Und vor allem habe ich auch nochmal nachgeschaut, wann wir das letzte Mal zum Thema Iran gesprochen haben. Du warst ja schon mal Rednerin bei den Monday Talks.
Ja.
Und da haben wir zur feministischen Revolution im Iran gesprochen. Und das war am 17.04.2023, also jetzt auch schon echt lange her, fast 3 Jahre. Mhm. Ich dachte, vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was ist seitdem passiert?
Puh, was ist seitdem passiert? Einiges. Die Welt hat sich ja einmal komplett auf links gedreht. Also geopolitisch ist ja sowieso einiges passiert. Und damals haben wir uns ja eben zur feministischen Revolution im Iran getroffen, bei The Monday Talks, die du in Köln veranstaltet hattest. Und zu dem Zeitpunkt war die Bewegung ja auch schon auf einem sogenannten Höhepunkt, wo wir aus der Diaspora immer und immer wieder von einer Revolution gesprochen haben und medial aber auch immer damit zu kämpfen hatten, dass das ja klein geredet wurde oder kleinär geredet wurde. Und immer wieder die Rede davon war, dass dieses Regime immer noch fest im Sattel sitzt. Und ja, das ist natürlich ein Fakt, den wir nach wie vor sehr schmerzhaft zu spüren bekommen, dass es super, super schwierig ist, dieses Gewaltmonopol, was die Islamische Republik Irans innerhalb von 47 Jahren aufgebaut hat, das zu durchbrechen. Das sehen wir ja aktuell, das kostet so viel Blut. Das kann man überhaupt nicht mehr in Worte fassen. Und trotz alledem natürlich ist die Diaspora, finde ich, global super, super engagiert und steht auf, weil wir natürlich mit den Menschen vor Ort, das sind ja unsere Angehörigen, wir haben da Freunde, wir haben alle Verwandte, wir haben alle unsere Themen im Exil, weil wir natürlich größtenteils nicht freiwillig unsere Heimat verlassen haben und bis heute auch natürlich sehen, was da für Menschenrechtsverbrechen stattfinden. Und das aktuelle Massaker ist wirklich ein historischer Höhepunkt. Das hat ein Ausmaß, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil ich weiß, viele wollen ja dann auch mal Zahlen und Fakten. Aber ja, was ich sagen will, ist eigentlich, dass wir seitdem natürlich, wir damals schon natürlich sehr, sehr laut versucht waren zu sein, eine Hoffnung hatten. Das ist immer wieder dieses Wechselbad zwischen Hoffnung und Enttäuschung, weil wir natürlich sehen, wir wollen alle Veränderungen. Wir wissen alle diese Gräueltaten, die darf man nicht länger hinnehmen. Das sind massive Menschenrechtsverbrechen, weil das einfach Gewalt gegen die eigene Bevölkerung ist, die da stattfindet. Aber wir kämpfen natürlich da auch gegen unsere eigenen Regierungen. Also die westlichen oder die Großmächte im Westen, und das merken wir oder das kriegen wir immer wieder zu spüren, haben ihre eigenen geopolitischen Interessen. Und deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, weiter laut zu bleiben, weiter mediale Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten, weiter die Stimme der Freiheitsbewegung im Iran zu sein, weil diese Menschen uns brauchen. Und wir merken ja auch, dass die Aufmerksamkeit und die Berichterstattung auch immer zu politischem Druck führt. Also klar, es ist immer so häppchenweise, aber es passiert ja was. Also Schritt für Schritt passieren ja auch Dinge, wo wir dann, ich sag jetzt mal, dem Ziel näher kommen. Aber der finale Umsturz der Islamischen Republik, wir sind natürlich, also gerade wirklich so an einem Punkt, wo wir jeden Tag zittern und bangen, es könnte jeden Moment soweit sein. Aber es ist natürlich auch ein ganz, ganz destruktives Gefühl, sage ich mal, dass das so abhängig ist von, ich sage jetzt mal, Nicht-Demokraten wie Donald Trump, oder ja, anderen Interessen, wo du merkst, what the fuck, das kann doch nicht wahr sein, dass wir davon abhängig sind, wie sich diese Mächte entscheiden, ob sie wollen oder nicht wollen. Ne? Und sei es jetzt Donald Trump, seien es natürlich auch die arabischen Länder, Saudi-Arabien, China, Russland, die haben ja alle ein Interesse. Also ich sage jetzt mal speziell, wenn man jetzt aufs Politische geht, China und Russland haben natürlich ein Interesse daran, dass die Islamische Republik erhalten bleibt. Und Donald Trump, da müssen wir nicht drüber reden. Also da kann man nie drauf vertrauen, was da kommt. Das ist ein Überraschungspaket und ändert sich von Tag zu Tag. Da ist eine Fahne im Wind und das macht uns natürlich rasend, weil wir da auch nie wissen, was uns da erwartet. Ja.
Ja, ich kann.
Das ist jetzt ganz viel durcheinander. Du hörst ja, dass kommen so viele Überschneidungen. Und es ist, glaube ich, auch von außen total schwierig, da durchzublicken, wenn man nicht so im Thema ist. Deswegen, vielleicht gehen wir da nochmal strukturiert durch, aber ja.
Ich dachte auch, wir gehen einmal das nochmal komplett durch, aber das war trotzdem eine super Einleitung, um einmal alle abzuholen. Was ist die aktuelle Lage und vor allem auch die Gefühlslage? Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass mit der Ermordung von Jina Mahsa Amini 2022 da eine ganz, ganz große Hoffnung war. Also ich hatte das Gefühl, die Straßen waren voll. Wir sind natürlich auch in einer Bubble, aber in unserer Bubble war das ein sehr, sehr dominantes Thema und man hatte das Gefühl, es passiert ganz viel. Wir hatten eine Außenministerin, die gesprochen hat von feministischer Außenpolitik. Mhm. Ob wir die dann gesehen haben?
Das steht auf einem anderen Blatt.
Frage ich dich gleich nochmal. Ja. aber da war eine ganz, ganz große Hoffnung. Ja. Und darum einmal nochmal für alle, wie war das damals? Hatten wir feministische Außenpolitik? Wie hat die Bundesregierung da reagiert? Hätte man vielleicht verhindern können, wo wir jetzt stehen?
Also ich glaube, dass man mit sehr, sehr viel politischem Druck hätte damals schon einiges bewirken können, wenn der Wille da gewesen wäre. Ja, und wir hatten auch damals schon sehr große Hoffnungen. Und ich hatte letztens lustigerweise einen Beitrag gesehen, wo eine andere Person aus dem öffentlichen Leben, eine Iranerin, gesagt hat, das ist, also diese Hoffnung, die wir mal haben, das ist wie so ein toxischer Ex-Freund. Man denkt immer, es ändert sich was und dann ändert sich doch nichts. Und dieses Gefühl umgibt uns halt permanent, weil wir immer so zwischen Hoffnung und Nervenzusammenbruch stehen. Und wir hatten damals auch die Hoffnung, ja, und wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel in Berlin, die Demo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war eine der größten globalen Demonstrationen. Da sollen ja circa 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen sein. Ich war auch dabei und sehr, 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 sehr viele. Und das hat uns alle so geeint. Und wir haben natürlich alle gemerkt, wir haben alle den gleichen kollektiven Schmerz. Wir haben alle das gleiche Trauma, ob im Land oder außerhalb Irans. Und das hat uns ja so sehr mobilisiert, dass wir dieses Ziel, die Islamische Republik muss gestürzt werden. Das war wirklich so zentral. Und was uns damals so aus der Bahn geworfen hat, war natürlich die Nüchternheit oder die nüchterne Erkenntnis, dass eben die westlichen Regierungen nicht mit uns an einem Strang ziehen. Und das hat sich natürlich an ganz vielen Fällen dann auch eben abgezeichnet. Also wenn wir jetzt Stichwort Annalena Baerbock, ja, sie hat behauptet, dass sie eine feministische Außenpolitik betreibt. De facto hat sie es aber nicht getan. Und auch wenn sie vielleicht noch mit einer derjenigen war, die einiges angeschoben hat, das will ich ihr gar nicht aberkennen, weil verglichen mit der aktuellen Regierung war das immer noch mehr als jetzt. Nichtsdestotrotz hat auch die Bundesregierung damals wie heute immer noch an dieser Appeasement, an so einer sogenannten Appeasement-Politik festgehalten. Das heißt, man versucht ja immer wieder, und das haben wir dann gespürt und auch natürlich festgestellt, mit dem Iran eher zu verhandeln, beim Status quo zu bleiben, um bloß keinen Umbruch zu erzeugen, weil das, was danach kommt, das fürchten die westlichen Regierungen mehr, als zu sagen, das, was jetzt gerade herrscht, schlimmer als das kann es ja eigentlich gar nicht werden. Also wir aus unserer Perspektive denken, was soll denn schlimmer werden als diese Islamische Republik Irans? Es gibt wirklich, in meiner Vorstellung kann es nichts Schlimmeres geben. Diese Regierung mordet, massakriert, foltert, vergewaltigt Kinder, Frauen nonstop laufend. Sie gehen über Leichen, um an der Macht zu bleiben. Das hat sich nie geändert und wir sehen, es verschlimmert sich nur. Und verdramatisiert sich ins Unermessliche und die Misswirtschaft, die sie ja auch betreiben, sodass es auch eigentlich gar keine Zukunft für dieses Land gibt und auch für dieses Regime im Grunde genommen nicht. Das zeichnet sich immer mehr ab. Und deswegen verstehen wir natürlich aus der Diaspora nicht, wie unsere Regierungen daran so festhalten konnten. Damals, okay, war natürlich immer diese, Atomverhandlungen standen natürlich immer so im Raum. Ja, wir dürfen die nicht gefährden, die Atomverhandlungen, weil das natürlich immer so ein Angstfaktor gewesen ist. Auch damals haben wir auch Experten, viele, viele Experten aus der iranischen Diaspora haben schon gesagt, Leute, das iranische Regime spielt damit. Die wollen, das ist ja deren Trumpf, den sie damals schon hatten oder ne, teilweise immer noch haben, zwar nicht mehr so stark wie damals, aber dass die immer wieder diesen Schachzug rausziehen, um zu sagen, hey, wir haben hier die Atombombe, also verhandelt mal schön mit uns. Ne? Und man muss natürlich erkennen, man kann mit so einer terroristischen Regierung kann man nicht verhandeln. Man kann denen nicht mal vertrauen. Die lügen und betrügen, sobald die den Mund aufmachen. Das ist einfach Fakt. So, und da stellt sich uns natürlich immer die Frage, warum halten die da noch weiter dran fest? Und damals war das so, wir sind einfach, ja, irgendwann haben wir gemerkt, das geht nicht vorwärts, zumindest auf politischer Ebene nicht. Und die Menschen im Iran, die haben natürlich so eine krasse auch Repression 22, 23 während der Jina Mahsa Amini-Bewegung erfahren, weil es einfach auch da tausende Hinrichtungen gab, unfassbar viele junge Leute, die auf den Straßen ermordet wurden, unfassbar viele Verhaftungen, wo wir von also dokumentierter Gewalt und auch sexualisierter Gewalt an Minderjährigen erfahren haben. Das sind natürlich alles Druckmittel, und um auch die Bevölkerung abzuschrecken. Dann ist natürlich eine gewisse, in Anführungsstrichen, Ruhe eingekehrt, wobei man da nie von Ruhe sprechen kann, weil der Widerstand ist ja im Inneren immer noch da. Der geht ja nicht weg. Der ist in den Köpfen drin, der ist im Schmerz drin, der ist in den Körpern drin. Das wirst du aus dieser Gesellschaft nicht rauskriegen. Es wird einfach immer nur größer. Und das hat sich dann auch zumindest in dem Widerstand auch sichtbar gemacht, dass die Frauen auf den Straßen immer mehr und immer mehr ihren Hijab, ihre Kopftücher abgelegt haben, obwohl auch das mit Verfolgung, mit Verhaftung und sehr vielen Konsequenzen bestraft wird. Aber das Stadtbild oder das Straßenbild in den Großstädten zumindest, was wir erfahren haben und auch sehr oft gesehen haben, die Frauen haben es einfach kollektiv nicht mehr gemacht. Also zu großen Teilen, ich weiß das auch von meinen eigenen Verwandten, ich hatte ja einige gesprochen, selbst Tanten von mir, die wirklich schon sehr, sehr, ich sage jetzt mal älter sind, die haben gesagt, das ist das Einzige, was wir vielleicht auch noch machen können, um der Jugend, um denen unsere Solidarität zu zeigen, weil es geht ja um deren Zukunft. Wir haben das jetzt hier schon 40 Jahre erlitten, teilweise hatten die sich damit abgefunden, aber die sehen natürlich, wohin das alles führt, und selbst die sind dann ohne Kopftücher rausgegangen. Und also auch diese Bewegung ist immer weiter gewachsen und gewachsen. Das heißt, dieser Protest findet konstant statt. Ja, also bis dahin, was jetzt zumindest die Jina Mahsa Amini-Bewegung angeht. Und danach, ja, jetzt hatten wir natürlich den Punkt kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dass da wieder Proteste entflammt sind.
Ich finde das extrem beeindruckend, den Mut von der iranischen Bevölkerung. Also da sieht man wirklich, es gibt ja jetzt keinen Punkt mehr, wo man sagt, wir ertragen das jetzt weiter. Also es wurde sich jetzt entschlossen, wir gehen hier auf die Straße, sehr angestoßen von Frauen. Und es gibt kein Zurück mehr. Aber trotzdem erschüttert mich das Maß an Unmenschlichkeit. Also wenn man wirklich sieht, dieser Regierung ist die Bevölkerung komplett egal. Da wird, also die Hinrichtungen, die wir 2022, 2023 gesehen haben, das war schon schlimm, die Verfolgung war schlimm. Und ja, als Diaspora, die sich aussprechen für die iranische Bevölkerung, sind ja auch nicht ungefährdet. Also all das ist kann Konsequenzen haben für eure Familien, für eure Freunde, auch für euch selber. Also auch das erfordert einen unfassbaren Mut. Und also ich bin keine tyrannische Regierung, aber wenn ich es wäre, ich hätte Angst vor diesen Leuten. Ja. Und ich verstehe gar nicht, dass man da weiter so reagieren kann. Trotzdem, was jetzt gerade passiert, ist ja wirklich, also an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten. Könntest du einmal alle abholen? Was ist jetzt gerade der Stand der Dinge?
Ja, also ich habe ja jetzt schon von den Protesten 22 erzählt und wie das da abgelaufen ist. Vielleicht noch einmal dazu ein Punkt. Weil ich finde, es ist ganz wichtig zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Und das ist ja das, was auch jetzt, ich finde, auch für Menschen, die jetzt nicht mit der Iran-Thematik so stark konfrontiert sind wie wir, schwer zu durchblicken ist. Also Die Islamische Republik Irans, muss man einfach jetzt mal sagen, das ist ja ein klerikales System, was behauptet, sie würden im Namen Gottes handeln. Ist natürlich nicht so. Ne? Sie benutzen das natürlich, um an der Macht zu bleiben, um eine Art göttliche Legitimation vorzutäuschen. Und der oberste Führer, Ali Khamenei, das ist quasi der Oberbabo, Boss, das ist ein Diktator, wie im Bilderbuch, und ihm ist alles untergeordnet. So, jetzt gibt's diese sogenannten Revolutionsgarden, das muss man vielleicht einmal kurz erklären, damit man das versteht. Diese Revolutionsgarden ist ein militantes System, was die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben und was natürlich auch den Terror unterstützt im Land, aber auch im Ausland. So, das heißt, diese Revolutionsgarden, die haben beispielsweise oder finanzieren Hamas, Hisbollah, IS, also andere Terrorgruppen werden von der Islamischen Republik Irans und ihrer Revolutionsgarden unterstützt, ideologisch wie auch mit Waffen. Und zusätzlich ist es so, dass die ganze Misswirtschaft, die im Land herrscht, dadurch entstanden ist, weil die Revolutionsgarden komplett, also wirklich das komplette unternehmerische, wirtschaftliche Netzwerk dort im Iran unter ihrer eigenen Herrschaft haben. Muss man sich so vorstellen, der Iran ist ja sowas von sanktioniert eigentlich. Also de facto ist der Handel mit westlichen Regierungen ja sehr, sehr, sehr schwer, außer mit China und Russland. Aber sie schaffen es durch Schmuggel und Korruption immer wieder oder laufend sich zu bereichern. Und das bleibt aber nur bei dieser Gruppe hängen, bei den Revolutionsgarden und nicht beim Volk. Weshalb natürlich, dass die Bevölkerung immer weiter verarmt, immer weiter in die Misswirtschaft gerät. Teilweise in einem so reichen Land, wie der Iran es ist, ist eine Wasserknappheit, Stromknappheit. Die Menschen können sich nicht mal mehr die einfachsten Dinge leisten und so weiter und so weiter. So, und das hat jetzt natürlich nochmal dazu geführt, dass jetzt, wie gesagt, Ende des Jahres Proteste aufgekommen sind. Zunächst einmal innerhalb der sogenannten Basaris. Das ist die Mittelschicht, würde ich sagen, die Händler im Iran. Und diese Händler waren bei den vorigen Protesten, die vorigen Proteste waren sehr feministisch, aus den Studentenbewegungen, also ganz verschiedene Gruppierungen, die wirklich von Protest zu Protest auch immer weiter steigern, weil immer mehr Gruppen dazukommen. Aber diese Barasaris waren immer noch sehr defensiv, weil man sagt, das ist noch so der konservative Rückhalt dieser Regierung. So, aber selbst bei denen ist das fast zum Überlaufen gekommen, weil einfach die Währung so im Keller war durch die Inflation, dass die dann die Proteste oder zunächst so dieser zündende Funke waren. Und das artet aber sehr schnell aus, weil die Iranerinnen im Iran, die haben ja diesen Hass und dieses Trauma und diese politischen Defizite und all das, was sie ja seit Jahrzehnten dort erleben. Sobald da irgendwas aufkeimt, sind alle dabei, weil jeder hat dort schon mal ein Kind verloren, Angehörige verloren, diese Grausamkeiten am eigenen Leibe erlebt. Das heißt, dieser ganz, ganz tief verwurzelte Hass, dieser Schmerz, der entlädt sich dann natürlich in solchen Protesten und immer natürlich gepaart mit dieser Hoffnung, dass dieses Regime gestürzt werden kann. Und diesmal war es dann so, dass wirklich massenhaft Menschen auf die Straßen gegangen sind. Uns haben auch Bilder erreicht, wirklich in allen Großstädten, in Mashhad, in Rasht, in Teheran. Und es heißt teilweise in Teheran, dass es mindestens 1,5 Millionen gewesen sein sollen und so weiter, wo die Menschen friedlich auf den Straßen gegen die Regierung protestiert haben. Und die sagen ganz klar, nieder mit der Islamischen Republik Irans, nieder mit dieser Diktatur. Und die Regierung hat insofern das Ganze dann, oder hat darauf die Antwort gehabt, dass dann, wann war das, letzte Woche? Nee, nicht letzte Woche. Also Donnerstag und Freitag waren dann die Proteste auf so einem Höhepunkt. Ich glaube, es war der 8. oder 9. Januar. Dass dann plötzlich zunächst, das haben wir dann noch gesehen, das war bevor das Internet runtergeschaltet wurde, dass selbst der Strom in der Stadt runtergefahren wurde. Also das heißt, die haben erstmal alles ins Dunkel gebracht und dann erreichten uns noch Bilder von Protesten, wie die Protestierenden darauf geantwortet haben, indem die alle ihre Handylampen in die Luft gehalten haben. Und plötzlich sahst du dann ein Massenlichtermeer von Handyleuchten, weil die Menschen dort im Dunkeln standen auf den Straßen und weiter protestiert haben. So, jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, Strom wurde runtergefahren, dann wurde das Internet komplett runtergefahren und dann fing das Massaker an. Das heißt, das ist natürlich alles aufeinander aufgebaut gewesen, um eben diese Massenhinrichtungen zu vollziehen. Und da wurde dann ganz klar der Befehl rausgegeben, dass die Menschen gezielt getötet werden sollen. Das heißt, die Menschen auf den Straßen, die demonstrieren, sind zu Tausenden erschossen worden. Direkte Kopfschüsse in den Kopf, ins Herz. Und die Brutalität ging noch so weit, dass selbst die Krankenhäuser, die ja wirklich überlaufen waren und das gar nicht mehr auffangen konnten, uns haben Berichte erreicht von medizinischem Personal, die gesagt haben, es ging nicht mehr. Die waren am Kollabieren, weil den Menschen verblutet sind, weil Menschen, die angeschossen waren, gar nicht weiter versorgt werden konnten. Und es kam dann eben noch hinzu, dass die Streitkräfte, also die Gardisten, die Basidis, also die militärischen Kräfte der islamischen Regierung, in die Krankenhäuser rein sind und dort sogar Verwundete und Verletzte im Krankenbett in die Köpfe geschossen haben, um sie selbst dort aus dem Weg zu räumen. Plus natürlich der Befehl auch an die Krankenhäuser, keine Verwundeten mehr aufzunehmen. Also das heißt, auch das wird natürlich verfolgt und bestraft. Wir wissen von sehr, sehr vielen Fällen, dass angeschossene Verwundete eben dann sich auch nicht mehr trauen, in die Krankenhäuser zu gehen, sondern im Untergrund versorgt werden. Und also das kann man sich einfach alles nicht vorstellen. Also Stand heute, wir haben jetzt einen Bericht teilweise auch von der Sunday Times, dass es allein 8.000 Erblindete geben soll, weil 8.000 Menschen ins Auge geschossen wurde. Abgesehen von der Zahl, dass es 330.000 Verletzte geben soll im Land aktuell. Medizinische Versorgung, wie die funktioniert aktuell, weiß ich nicht. Und wir wissen ja auch Stand heute von der Zahl 16.500 erschossene DemonstrantInnen. So, das ist der Stand. Und mit dieser Gewalt sind natürlich jetzt die Proteste, die auf den Straßen stattgefunden haben, haben sich natürlich drastisch minimiert. Ganz klar, die Menschen fürchten sich. Das ist ja ganz klar. Und das Schreckliche ist natürlich, uns erreichen jeden Tag Bilder, wo wir diese Schreie der Mütter hören und sehen, weil Massen, wirklich Massen von Leichen und Leichensäcken in den Kühlhäusern, auf den Straßen, in den Krankenhäusern, also die Straßen sollen so blutübersät sein, dass man das Blut wirklich riecht, sieht. Also das muss ein Schlachtfeld sein. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Und wir sind alle in einem kollektiven Schmerz. Natürlich auch so ein Gefühl von Ohnmacht und trotzdem natürlich auch der eiserne Wille, dran zu bleiben und weiterhin auf dieses massive Menschenrechtsverbrechen aufmerksam zu machen, weil was muss denn noch passieren? Also was muss noch passieren, fragt man sich. Da werden, also du weißt es selber, uns fehlen ja allen die Worte.
Da fragt man sich wirklich, wo bleibt der Aufschrei? Also wenn ich hier an die Proteste in Deutschland denke, wo, wenn es schon regnet, kommt keiner, weil das ist dann zu anstrengend. Ja. Und da gehen die Leute auf die Straße und riskieren wirklich ihr Leben. Also weil auch schon vor diesem Massaker, was man sich ja kaum vorstellen kann, das ist so grausam, dass die Regierung auf die eigene Bevölkerung schießt.
Ja.
Und dann noch in die Krankenhäuser geht. Mir fehlen dazu die Worte. Aber schon vor dem Massaker war den Menschen ja klar, es ist lebensgefährlich, auf die Straße zu gehen. Und trotzdem haben sie es gemacht.
Ja.
Wie groß muss da die Verzweiflung sein? Wie sehr will man aus dieser Regierung raus? Und da frage ich mich schon mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dass die Bundesregierung oder generell westliche Regierungen Angst haben vor dem, was danach kommen könnte. Was glaubst du, können die sich vorstellen? Also weil mir fällt nichts ein, was schlimmer sein könnte als das, weil du ja auch gesagt hast, auch die finanzieren Hisbollah und den IS. Also auch das sind doch Dinge, wo wir sagen, wäre besser, wenn nicht.
Also ganz klar, für die globale Weltsicherheit ist ein Iran ohne die Islamische Republik Irans und dieser faschistischen Mörderregierung ein sichererer Ort. Das steht außer Frage. Also die Welt ist sicherer ohne die Islamische Republik Irans, weil die für wirklich so viel Terror, auch terroristische Anschläge im Ausland verantwortlich sind. Und deswegen ist deine Frage absolut berechtigt. Ich kann dazu nur sagen, Also dass diese globalen Zusammenhänge, die sind auch wirklich, finde ich, für Außenstehende ganz schwierig zu durchleuchten. Ich glaube, ganz starke Player in dem Fall sind China und Russland. Also China natürlich als immer noch größter Supporter des Irans und deren Beziehungen. Das ist schon mal so die eine Facette. Die andere Facette ist natürlich, dass westliche Regierungen wie jetzt Europa, ne, auch Deutschland, dieses Was ist danach, die befürchten einen Bürgerkrieg. Das ist so die ganz klare Aussage. Die fürchten dann, weil es halt eben keine, also die Opposition im Iran, das muss man sich mal so vorstellen, also es gibt wirklich eigentlich die ganze Bevölkerung, 90% der Bevölkerung ist ja die Opposition. So. Im Land selber. So, jetzt hier im Exil natürlich auch. Aber es gibt für die keine klare Führungsriege, wo die sagen können, weil die wollen ja am Ende des Tages, wollen die alle eine kontrollierbare Regierung, wo sie wissen, okay, da kriegen wir unsere Ölressourcen, da können wir dies und jenes regeln. Da ist die Sicherheit von Nachbarstaaten nicht gefährdet. Es wird dann dort nicht irgendwie zu einem Krisenherd. Das ist so das, was so ne, Regierungen wie auch Deutschland befürchten. Also, dass dann eben halt Bürgerkrieg entsteht oder eben Sachen nicht mehr kontrollierbar sind. Und seien wir ehrlich, am Ende des Tages wollen die alle einen, also deswegen haben sie auch so lange oder ne, so lange an der Islamischen Republik Irans festgehalten. Solange die kontrollierbar sind und da kein Aufruhr entsteht, ist denen das lieber, als was danach kommt, weil sie das nicht einordnen oder einschätzen können. Und sie fürchten natürlich, weil sie das aus den Erfahrungen von Afghanistan, von Irak und all diesen Invasionen, die es ja dort auch gegeben hat, fürchten natürlich, dass das dann noch schlimmer wird. Und dazu muss man aber sagen, und das ist ja das, was auch Iran-Kenner sagen und wissen, die iranische Bevölkerung, die ist wirklich absolut nicht zu vergleichen mit arabischstämmigen Bevölkerungen, ist nicht zu vergleichen mit Afghanistan, mit Irak und so weiter, weil, und das muss man auch dazu sagen, wir IranerInnen waren oder sind wirklich sehr gering religiös. So. Also das heißt, da diese religiöse Ideologie, die ist in den Köpfen der iranischen Bevölkerung komplett ausrasiert. Also das hat schon die Islamische Republik geschafft. Das war aber auch vorher nie so omnipräsent. Und deswegen ist dieser Extremismus, den man jetzt teilweise befürchtet, der ist dort nicht gegeben. Wir haben eine Bevölkerung dort, die wirklich sehr gebildet ist, einen sehr hohen akademischen Grad hat. Über die Hälfte der iranischen Bevölkerung ist unter 35. Und diese junge Nation, die gibt so viel Hoffnung und da ist so viel Potenzial, weil die alle von einer Demokratisierung sprechen und sich das hoffen, dass wir natürlich davon überzeugt sind, wenn man sie in dieser Freiheitsbewegung unterstützen würde, dass dort auch ein demokratischer Prozess entstehen kann. Aber der Westen will natürlich eine Sicherheit. Die wollen eine Kontrollmechanismen, die haben, wie gesagt, Angst, was danach kommt. Und solange da jetzt auch keine Figur ist, die sie da installieren können und sagen können, so, okay, das ist jetzt unser nächster Verhandlungspartner, solange ist es natürlich schwierig, sich da zu behaupten, um es mal klar zu sagen. Und jede Figur im Iran selber, die vielleicht das Potenzial hätte, dort eine Führungsperson zu sein, sitzt im Gefängnis. Das sind alles politische Gefangene. Also du kannst es aus dem Land heraus schwierig etablieren, weil diese Personen sofort inhaftiert werden würden. Na?
Ja.
Ist das verständlich? Also kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Das verstehe ich total. Ich finde es nur trotzdem unmenschlich. Also ich meine, wir haben eine Demokratie.
Absolut.
Und da kann ich diese Gründe nicht nachvollziehen.
Nein.
Auch eine Menschenrechte, das ist jetzt nichts, was man sich so ausgedacht hat, sondern das sind wirklich internationale Regularien, die wir haben. Also
ja,
es gibt ein Recht auf Leben, es gibt ein Recht auf Unversehrtheit und dazu gehört nun mal auch, dass man nicht Angst haben muss, von der eigenen Regierung umgebracht zu werden und dass das nicht geschafft wird durchzusetzen, finde ich, ist sehr symptomatisch für das, was generell in der Weltpolitik gerade los ist, dass wir so ein bisschen sehen, so die internationale Ordnung, die zählt nicht mehr so sehr und da ist nun mal auch ja die USA ein riesengroßer Faktor,
leider,
dass auch die UN nicht mehr gilt. Du hattest es am Anfang schon mal angesprochen. Es steht ein mögliches Einschreiten der USA bevor. Was ist da die Hoffnung? Was ist die Angst?
Ja, also da sind natürlich so viele Szenarien denkbar und das macht ja auch die Situation nicht einfacher, weil, wie eingangs gesagt, Donald Trump einfach keine verlässliche Instanz ist. Und ich für meine Seite, und ich weiß, dass ich da für viele spreche, weiß, dass es Donald Trump nicht um die Menschen im Iran geht. Das steht außer Frage. Also Menschenrechte, das ist, glaube ich, nicht seine Priorität. Darum geht's nie. Es geht da um ganz andere Interessen. Das sollte uns allen bewusst sein. Aber die Menschen im Iran, die sind mittlerweile so verzweifelt und sind einfach, ja, wie soll ich sagen, so desillusioniert und wissen auch, dass sie auf Europa zum Beispiel nicht zählen können. Das wissen die. Also die sind ja schon durch die Proteste 22, 23. Das war auch für die, glaube ich, wirklich eine bittere Erkenntnis, dass die westlichen Regierungen, wie sie zwar in vielen Bekundungen gesagt haben, wir stehen auf der Seite der iranischen Bevölkerung, alles Gelaber, alles nur Floskeln, an Taten hat sich davon nichts erkennbar gemacht und Taten, ich sage jetzt mal das, was konsequente Maßnahmen gewesen wären, auch von der Bundesregierung ist beispielsweise, das kann man auch jetzt nach wie vor tun, ne? Botschafter ausweisen aus Deutschland. Immer noch das Thema, was wir seit Jahren versuchen anzuschieben, diese Revolutionsgarden, die ja offenkundig eine Terrororganisation sind, auf die EU-Terrorliste zu setzen. Also was muss denn noch passieren, damit man diese Revolutionsgarde als Terrororganisation einstuft? By the way, Amerika und Kanada hat das bereits getan in den Vorjahren. Da sind die schon gelistet. Und in der Bundesregierung wurde immer wieder behauptet, ja, das sei ja nur symbolisch, das hätte ja gar keinen Effekt. Frage ich mich, okay, wenn das keinen Effekt hat oder wenn das nur symbolisch ist, warum macht ihr es dann nicht? Weil wenn es nur symbolisch ist, ja, wäre auch das ja schon ein sehr, sehr solidarisches Zeichen für die Bevölkerung. Zu sehen, okay, die
finde ich.
Ja, ne? Also wenn es rein symbolisch wäre. Aber wir wissen, es ist nicht rein symbolisch, weil das natürlich diese Machtelite so sanktionieren würde, dass die natürlich Einreiseverbot in Europa hätten, dass man deren Geldgeschäfte sanktionieren würde, dass die Konten eingefroren werden. Plus die Revolutionsgarden, das muss man sich mal vorstellen, die haben in Deutschland eigene Banken. In Düsseldorf, in Frankfurt gibt es Banken von denen. Also allein das ist schon ein Skandal, dass die überhaupt dort sitzen dürfen. Und da fragen wir uns bis heute,
das wusste ich nicht.
Doch, warum diese Banken nicht geschlossen werden, warum, wie gesagt, die Revolutionsgarden nicht auf die Terrorliste gesetzt werden. Jetzt haben wir ja gerade jüngst erfahren, weil das muss ja durchs EU-Parlament entschieden werden. Und das muss eine einheitliche Abstimmung war. Das ist bis dato immer gescheitert, weil immer einzelne Länder aus Europa wohl dagegen gestimmt haben. Wir wissen jetzt seit einigen Tagen, ist es öffentlich, dass die dagegen stimmen, aktuell wohl Spanien, Italien, Frankreich sind. Ist mir auch ein ganz großes Rätsel, dass das ausgerechnet jetzt diese großen Player sind, die ne, auch rund um Macron, die immer behaupten, ja, wir stehen ja an der Seite der iranischen Bevölkerung, bla bla bla. Wissen wir, sind alles nur Lippenbekenntnisse. Und selbst wenn es jetzt innerhalb der EU noch nicht möglich ist, diese Terrororganisation auf die Liste zu setzen, könnte auch Deutschland als eigenständiges Land sagen, wir selber, nur Deutschland, sanktionieren die Revolutionsgarden. Das geht auch. Dann hätten die zumindest auch in Deutschland, wären die sanktioniert. Auch das würde ja schon helfen, weil wir wissen ja, und da kommen wir auf den Punkt, den du eben angesprochen hast, Verfolgung oder auch Bedrohung für uns hier im Exil, weil die haben ja überall. Also es klingt wirklich manchmal wie so ein Agenten-Thriller. Man denkt sich, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, aber es ist leider so. Die haben überall ihre Netzwerke. Also deren verlängerter Arm reicht in die ganze Welt hinaus. Leider, leider. Die haben über Jahrzehnte natürlich es geschafft, auch ihre Leute wirklich auch in ganz hohen Ämtern zu installieren, in NGOs, in die Politik, in die Presse. Und versuchen natürlich auch über diese Wege teilweise uns hier im Exil einzuschüchtern und uns zum Schweigen zu bringen oder unsere Angehörigen zu bedrohen. Und auch all das würde man natürlich durch diese Sanktionierung verhindern und diesen Menschen da, also Menschen, ich sag jetzt mal Menschen, aber diese Revolutionsgarden, das sind wirklich, also das ist ein grausames Netzwerk, was einfach versucht, diese Islamische Republik Irans und ihrer Organisation aufrechtzuerhalten. Und da kommt natürlich viel zu wenig von den westlichen Regierungen. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Trump. Und deswegen setzen die Leute im Iran, weil sie so verzweifelt sind. Also leider muss man ja sagen, wir hören ja diese Stimme. Ich habe ja Austausch mit meinen Angehörigen. Auch wenn es natürlich jetzt die letzten 10 Tage ultra schwierig war, weil das Internet runtergedrosselt wurde. Nichtsdestotrotz, die Stimmen, die uns erreichen, sind sehr oft so, dass die warten förmlich darauf, dass Trump eingreift. Also denen ist teilweise ein Krieg lieber, als dass diese Regierung weiter überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Also wie verzweifelt muss man sein, dass man eher sagt, ey, das, auch Trump, auch das ist besser als die Islamische Republik Irans.
Ja, das glaube ich. Also ich meine, die USA ist da nun mal ein wichtiger Player und Trump ist unberechenbar, aber in dem Fall ist es ja vielleicht wirklich eher was Gutes, dass er da so unberechenbar ist, weil wir haben ja auch gesehen, Israel mischt da auch mit, ja. Auch die sind ein relevanter Player in dem Ganzen.
Und ja, total. Ja. Aber wie du sagst, es ist halt unberechenbar und was mich wirklich extrem, wie sagt man, verzweifeln lässt oder viele von uns, ist natürlich die Tatsache, dass wir wissen, dass es ihm nicht um die Menschen geht. Und die Angst ist dann einfach so groß, dass der die Menschen ins offene Messer laufen lässt. Weil natürlich da mit Hoffnungen gespielt wird. Ne? Er hat ja einen Tweet abgesetzt und gesagt, ja, bleibt auf den Straßen, Hilfe kommt. Das musst du dir mal vorstellen, was das in den Menschen auslöst. Die setzen dann all ihre Hoffnung in diesen kleinen beschissenen Tweet, weil ein Donald Trump behauptet, Hilfe kommt. Und einen Tag später gab es dann offenbar wieder Verhandlungen mit dem Iran. Und dann hat er gesagt, nö, die haben ja jetzt die Hinrichtungen ausgesetzt, es ist alles wieder gut. Und also das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, weil damit fällt er dann den Menschen wieder in den Rücken, weil die haben die Hinrichtungen ausgesetzt. Heißt ja, also ne, wir wissen, Stand heute, also offensichtlich hat er seine Meinung geändert, was auch immer da hinter den Kulissen passiert ist. Man sagt ja, Saudi-Arabien und die arabischen Länder, Katar und so weiter, hätten da mit eingemischt und ihn daran gehindert, einzugreifen. Ob das jetzt wirklich so war, kann ich nicht sagen. Da bin ich jetzt zu wenig da, ja, ne, in diesen Machenschaften. Aber da gibt es auch, wie gesagt, aus Presseberichten gibt es diese Ansagen, dass diese Mächte eben damit eingemischt hätten, weil die eben auch nicht wollen, dass es da zu Unruhe kommt. Ne? Und selbst die fürchten, dass dann in ihren umliegenden Regionen dann zu viel Aufruhr ist. Und das wird ja den Tourismus, das beeinflusst ja da auch wieder sehr viele wirtschaftliche Interessen, auch ne, Dubai und so weiter. Und demnach ja hat dann Donald Trump offensichtlich dann sich auf einmal auf die Seite des Regimes gestellt, beziehungsweise Regimepropaganda 1:1 wiedergegeben, dass er es ja wieder geschafft hätte, dass die Hinrichtungen jetzt ausgesetzt werden. Und das ist einfach so ein Bullshit, weil die Islamische Republik Irans setzt Hinrichtungen nicht aus. Vielleicht um wenige Tage. Aber wenn die morden wollen, finden die einen Weg. Und wenn es nicht öffentlich ist, dann auch im Verborgenen. Und das allein rechtfertigt ja trotzdem nicht, dass da mehr als 16.000 Menschen die Tage zuvor exekutiert wurden. Also was ist mit diesen Menschen? Also das ist ja, das kann man ja nicht ungesehen lassen. Und ich kann dir da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja bis 2017, konnte ich ja immer noch in den Iran einreisen. Das heißt, ich habe meine Familie und ich habe wirklich eine sehr große Familie da. Immer wieder besucht und das ist so makaber, wenn du im Land bist und von den Menschen, die dort leben, Dinge hörst, die dort so ein offenes Geheimnis sind. Ne? Also ich sag jetzt mal, meine Cousinen, Cousins, all meine Angehörigen, alle haben das erlebt im Freundeskreis und so weiter, dass das so am Tisch ganz nebenbei besprochen wird, wer letzte Woche wieder ausgepeitscht wurde, wer da wieder verhaftet wurde, Hinrichtungen, das kennen die alles, das gehört zu deren Alltag. Und eine Sache, die mich damals, als ich das letzte Mal im Iran war, wirklich auch erschüttert hat, war, dass ein Teil meiner Familie ist in der Baubranche tätig, einer meiner Onkels und seine Söhne, also meine Cousins. Und auch die haben mir zum Beispiel erzählt, das ist ein offenes Geheimnis im Iran, dass Oppositionelle, die im Verborgenen getötet werden, dann dort in Zement beseitigt werden, unsichtbar gemacht werden. Das heißt, es gibt auch da so eine hohe Dunkelziffer an Menschen, die verschwinden, wo man nie erfährt, wo sie begraben sind, wo sie hingelangt sind. Und die Menschen im Land selber, die kennen diese Regierung, die wissen, wie durchtrieben die sind. Und für die ist das alles ein offenes Geheimnis. So, und da haben wir natürlich jetzt jahrzehntelang aus dem Westen nie diese Einblicke gehabt. weil natürlich diese Regierung es auch immer wieder geschafft hat, dass diese Bilder nicht durchkommen. Aber durch natürlich Social Media und das Internet haben die Menschen und ihre Proteste spätestens 2022 es geschafft, der Weltöffentlichkeit zu bebildern, was da los ist. Und du kannst es nicht mehr unsichtbar machen. Also jetzt, spätestens jetzt sind diese Fakten ja auf dem Tisch. So, das hat ja, auch das hat diese Bewegung ja geschafft. Mit Einsatz ihres Lebens natürlich, was ja grausam genug ist, dass so viele Menschen sterben müssen, damit man sieht, was diese bestialische Regierung ihrer eigenen Bevölkerung antut. Und jetzt liegt es natürlich an uns, final diese Menschen dabei zu unterstützen, dass das nicht vergessen wird, dass sie nicht unsichtbar werden, dass all diese Toten nicht umsonst gewesen waren. Und dass wir weiterhin Schallverstärker bleiben und weiterhin Druck auf unsere Regierungen ausüben. Weil wir vergleichen das immer so ein bisschen mit der Berliner Mauer. Also der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, das ist wie der Fall der Berliner Mauer. Das wird, auf kurz oder lang wird das kommen. Es ist nur die Frage, wie viele Menschen bis dahin noch mit in den Abgrund gezogen werden.
Ja, das glaube ich sofort. Also ab jetzt ist wirklich kein Aufhalten mehr. Aber je mehr du erzählst, desto auf der einen Seite fassungsloser bin ich, dass das so lange schon so geht und dass die Bevölkerung trotzdem so mutig ist, immer wieder auf die Straße geht. Das finde ich echt beeindruckend. Auf der anderen Seite, dass die Regierung sowas macht, ist dann irgendwie auch die logische Schlussfolgerung. Also, dass man da auch Leichen verschwinden lassen kann, wenn man das der Bevölkerung antut. Also, das, so sehr mich das schockiert, desto denke ich trotzdem, ja klar. Also wer soll die denn stoppen?
Ja.
Da gibt es ja überhaupt gar keinen Kontrollmechanismus mehr. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wir sind jetzt an dem Punkt, alle wissen es. Das Einzige, was wir wirklich noch brauchen, ist, dass hier die Stimmen sehr, sehr laut werden. Ich hatte da auch eine Frage aus meiner Community zu. Was können wir als Privatpersonen tun? Also auf Demos gehen, Content auf Instagram teilen. Gibt es sinnvolle Spendenaccounts? Ich habe auch überlegt, vielleicht auch Abgeordnete anschreiben, also generell sich an die Politik wenden. Was hättest du als Tipps?
Also alle Punkte, die du genannt hast, Alina, bin ich erstmal sehr dankbar für, weil all diese Punkte genau sind wichtig. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil ich höre auch ganz viel aus meiner Community immer wieder, ja, aber ich habe doch nur so einen kleinen Account. Und wen interessiert das, ob ich jetzt da einen Tweet oder einen Post absetze oder nicht? Aber erstens, also es geht ja in zwei Richtungen. Die Solidarität, die man damit sichtbar macht, auch, ich sag jetzt mal, aus nicht-iranischen Kreisen, wie du es jetzt vielleicht bist, ne, geht ja einmal in die Richtung zu uns, die wir uns natürlich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen und uns wirklich nervlich todackern. Todackern ist jetzt das falsche Wort vielleicht an der Stelle, aber natürlich mental da so zerstört sind teilweise, dass uns das ja auch Kraft gibt, wenn wir merken, dass auch aus der deutschen Bubble Solidarität gesendet wird. Das geht in die eine Richtung und, das darf man nicht unterschätzen, das geht auch in die andere Richtung, weil das natürlich ist ja wie ein Schneeballeffekt. Je mehr Leute das sichtbar machen, desto mehr fühlen sich auch andere aufgefordert, das zu machen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch in den letzten Tagen, ich habe so viele Accounts gesehen, die plötzlich sich zum Thema Iran geäußert haben, die sonst nie sich politisch äußern oder auch nie irgendwas machen, die auch ganz andere Themen haben. Und glaub mir, wenn ich das sehe, ich wirklich mich rührt das zu Tränen, weil ich bin da ganz, ganz stolz und denke, wow, weil auch das hilft ja dieser Bewegung. Das gibt uns Kraft, aber ich weiß auch, dass das den Menschen im Iran Kraft gibt, weil die sagen ja laufend, der Slogan, den sie immer wieder aushängen, ist ja Be Our Voice. Das heißt, die zu unterstützen, passiert zum einen ja über Social Media. Das heißt, so jetzt mal ganz praktische Beispiele, liken, teilen, kommentieren von Accounts, die sich mit diesen Themen befassen. Ne? Und da will ich jetzt keine Eigenwerbung machen. Es gibt so viele tolle Menschenrechtsorganisationen. Das kann Amnesty sein, wenn man eine offizielle Quelle braucht. Das kann Hava Help sein. Das kann Hengav sein. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Menschenrechtsorganisationen, die zu diesem Thema viel machen und auch sehr sichere, wirklich sehr sichere Quellen sind. Das können aber auch tolle aktivistische Accounts sein. Die Sarah Rahmani zum Beispiel, die damals auch den Account von Joko und Klaas übernommen hat, die Aktivistin, die hat jetzt auch in den Tagen wirklich ganz, ganz tollen Content aufbereitet aus dem Iran. Und da gibt's noch eine ganze Menge. Wer unsicher ist, kann mich auch gerne immer wieder anschreiben und fragen. Das biete ich gerne an. Und weil ich verstehe, dass das natürlich im Dschungel von Propaganda und auch Fake News ganz schwierig ist, da durchzublicken. Und es gibt da wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Content, der nicht verifiziert ist. Das muss man ganz klar sagen. Und auch wir, ich würde mich jetzt als Expertin schon behaupten, weil wir lassen natürlich auch, oder ich teile natürlich auch nur Inhalte, wo ich weiß, dass das verifiziert ist oder wo ich die Quelle kenne oder wo ich genau weiß, was da für eine politische Agenda ist, im Sinne von, dass man eben keine Regimepropaganda da auf einmal plötzlich teilt, weil das kann ganz schnell passieren, ne? Auch unter uns Kennern oder KennerInnen. Wir kennen natürlich mittlerweile die Mechanismen, deswegen wissen wir ganz genau, was richtig oder falsch ist, weil selbst in der deutschen Berichterstattung fallen auch immer wieder die westlichen Medien. ZDF, ganz gutes Beispiel. Ich bin immer wieder entsetzt darüber, was das ZDF für Regimepropaganda 1:1 wiedergibt, weil sie sich auf die Nachrichtendienste der Islamischen Republik einlassen und die setzen dann was ab und das wird dann einfach 1:1 übernommen, ohne das zu kontextualisieren. Damit verbreitet man dann Regimepropaganda und das ist so fatal und das wirklich, das macht uns zu all dem, was wir ohnehin schon auf der Agenda haben, so verrückt teilweise, weil wir kämpfen gegen die Islamische Republik Irans. Wir haben mit unseren eigenen Regierungen hier, müssen wir immer wieder uns auseinandersetzen. Dann kommt diese mediale Ebene noch dazu, plus Social Media. Das heißt, wir haben so viele Ebenen, wo wir immer wieder korrigieren, immer wieder auf die Themen aufmerksam machen müssen. Aber zurück zu deiner Frage. Deswegen, ich will nur damit sagen, ich verstehe das, wenn man als jemand, der überhaupt nicht im Thema ist, gar nicht weiß, wo fange ich da an, ne? Und ganz, ganz easy peasy gesagt, ey, sei es, dass man einfach auf einem schwarzen Balken schreibt, Solidarität mit den Menschen im Iran. Free Iran. Woman Life Freedom. Also Woman Life Freedom oder Jindian Azadi aus der kurdischen Bewegung ist übersetzt aber dasselbe oder Frau Leben Freiheit. Das sind ja Slogans, die sind ja komplett positiv behaftet. Und du, die sich ja mit feministischen Themen befasst, kannst das ja bestätigen. So, wenn ich jetzt das Wort Frau, Leben und Freiheit im Kontext, da gibt es doch nichts, wirklich gar nichts, was dagegen spricht. Nada, damit kann sich keiner Angreifer machen, da muss man keine Ängste haben, da steht man immer auf der richtigen Seite. Und allein das zu vervielfältigen, zeigt Solidarität für die Menschen im Iran, zeigt Solidarität für die Bewegung. So, das ist schon mal das eine. So, dann das Thema Demonstrationen. Ganz wichtig, wenn Demos stattfinden, dass man sich auch da mit aufstellt. Dann eben, ja klar, Spenden an Menschenrechtsorganisationen, die sich mit dem Thema befassen, immer gut. Dann, klar, das Thema Bundestagsabgeordnete, die anzuschreiben, denen auf den Keks zu gehen, immer und immer wieder. Super wichtig, weil auch die brauchen den Druck, weil am Ende, die brauchen die Wählerstimmen. Das muss man ja ganz klar pragmatisch sagen. Am Ende geht es ja da auch immer darum, dass die ihre Wählerschaft halten. Und wenn man denen natürlich immer wieder einen Tritt gibt und sagt, das finden wir nicht okay, was da im Iran passiert, was gedenkt ihr zu tun oder wann setzt ihr die Revolutionsgarden auf die Terrorliste? Warum werden Botschafter nicht ausgewiesen? Warum gibt es hier immer noch Banken der Revolutionsgarden? All diese Dinge, dass man die immer wieder damit konfrontiert, weil je mehr es wird, desto mehr Impact hat das dann auch. Das ist das Nächste. So, was hast du noch gesagt? Jetzt bin ich grau.
Das
war's.
Das war alles
das
auf meiner Liste.
Kann nicht sein, da war bestimmt noch irgendwas.
Demos, Instagram-Content, Spenden-Accounts.
Ja.
Und das heißt Abgeordnete.
Ah ja, Solidaritätsveranstaltung. Ganz wichtig. Das ist ja das, was du ja zum Beispiel auch wo du dich sehr stark engagierst, das finde ich auch ganz großartig, weil das sind zum Beispiel ganz wichtige Plattformen, finde ich, um ganz viele Leute abzuholen, weil man da in einen Dialog kommt. Auch das ist super wichtig. Organisiert auch, sei es lokal in euren Städten, keine Ahnung, man kann zum Beispiel in den lokalen Kinos gehen und da irgendwie vielleicht einfordern, also einfordern ist jetzt das falsche Wort, aber auch da anstoßen, dass man vielleicht Filme zeigt aus dem iranischen Raum, die sich mit diesen Themen befassen und da zu Diskussionsabenden einlädt. Ich habe selber zum Beispiel schon mal in Schulen referiert, wo mich teilweise Schülervertretungen, weil die das Thema interessiert hat, angesprochen haben, könntest du bei uns an der Schule was dazu referieren? Und die haben selber dazu wirklich ganz tolle Aktionen gemacht. Ich war wirklich also total berührt. Und ja, also da gibt's so viele Wege, Lesungen, also Solidaritätsveranstaltungen jeglicher Art können wirklich alle in jeder Stadt auch eigenständig organisieren. Da braucht man sich vielleicht nur 1-2 Leute aus dem iranischsprachigen Raum dazu zu holen, die man vielleicht persönlich kennt, die sich mit dem Thema befassen und mit denen was auf die Beine stellen. Also da gibt's schon viele Möglichkeiten, weil da holt man natürlich auch die Leute nochmal ab.
Ja, unterschreibe ich alles. Absolut. Also folgt den Accounts. Ich verlinke euch alle Accounts, die Elmira genannt hat, plus noch ein paar zusätzliche. Folgt allen. Auch von der Instagram-Seite aus. Es gibt jetzt auch die neue Funktion, dass man Stories von anderen direkt teilen kann. Also wenn ihr da auf diesen Pfeil klickt, könnt ihr das direkt teilen. Also es ist keine Arbeit. Plus es hilft auch den Leuten, die diesen Content posten, weil es ist ganz wichtig, dass man das unterstützt. Und ich weiß aus meinen eigenen Storyviews, sobald ich was zum Iran postet, ich habe ein Viertel meiner normalen Views, ein Viertel. Also es geht rapide runter, obwohl ich viele Reaktionen habe. Darum, das bringt total viel, wenn ihr da dann immer auch, sobald ihr was seht, schickt einfach ein Emoji, reagiert darauf,
like, teilt die Story, egal
damit
was, weil das
es
hilft,
gesehen wird.
Ja, das hilft dem Algorithmus, diese Themen weiter öffentlich zu halten. Ja, absolut.
Ja, das und ihr wisst auch nie, was daraus für Gespräche entstehen können. Also wenn ihr das in euren privaten Stories teilt, vielleicht habt ihr doch auch Leute in eurem Umfeld, die davon betroffen sind und die sich darüber freuen, wo man dann vielleicht doch auch gemeinsam was organisieren kann. Auch was du gesagt hast mit Veranstaltungen, dachte ich auch gerade nochmal, also falls ihr irgendwie in Vereinen seid oder in politischen Parteien oder ihr habt Ehrenämter oder ihr seid in irgendwelchen Gruppen, dass man sich da vielleicht auch einfach einmal zusammensetzt oder ob es jetzt ein Bücherclub ist. Man sagt, wir setzen uns jetzt einmal zusammen und besprechen einmal dieses Thema, damit es nicht runterfällt. Oder wir setzen uns einmal einen Abend zusammen und schreiben alle gemeinsam alle unsere Bundestagsabgeordneten an.
Absolut.
Das geht alles. Aber heute auf jeden Fall Elmira. Ich habe deinen Account auch
verlinkt. Dankeschön. Ich habe noch eine letzte Empfehlung in der Hinsicht, vielleicht noch in Bezug auf Filme und Dokus. Also da gibt es auch eine ganze Reihe. Aber eine Dokumentation, die ich auch empfehlen würde, wäre My Stolen Revolution auf Netflix. Die Doku ist von 2013, aber wirklich extrem aktuell in dem Sinne, weil man, wenn man diese Doku gesehen hat, dann versteht man dieses System und seine Abgründe. Also das ist wirklich eine ganz krasse Doku. Die handelt von 4 Frauen aus dem Exil, die im Iran in ihren Jugendzeiten Gefängnis, Folter erlebt haben, die heute alle, ich glaube, irgendwo in Skandinavien leben, unabhängig voneinander. Und deren Geschichten sind damals in den Foltergefängnissen, hatten sie Schnittstellen und sind aber natürlich nach Jahrzehnten im Exil auseinander und treffen sich wieder, um das aufzuarbeiten, was dort passiert ist. Und in dieser Doku wird wirklich so eindrücklich geschildert und bebildert, wie dieses System funktioniert und was da alles passiert. Also, das ist wirklich eine der krassesten Dokumentationen, die ich zu dem Thema kenne. Kann ich sehr empfehlen. Und aktivistische Accounts natürlich auch. Daniela Serperi, Shoutout vielleicht auch nochmal an der Stelle, weil Daniela ist eine, die wirklich konstant immer wieder eine sichere Quelle zu diesem Thema ist und auch immer verifiziert.
Und dein Film, Teheran-Tabu. Mag ich auch sehr gerne.
Danke.
Ach, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es ist wirklich, es ist nochmal was anderes, ob man so drüber spricht oder ob man einfach nur die Zahlen sieht, weil das ganze Ausmaß war mir trotzdem so nicht bewusst, vor allem nicht auf einer emotionalen Ebene.
Ja, danke Alina, dass du mich gefragt hast. Danke, dass du für dieses Thema die Plattform bietest, weil ich finde es auch total schön, auch länger jetzt wie mit dir darüber reden zu können, weil wir haben jetzt gerade auch in der Nachrichtenlage, ich habe super viele Anfragen, aber es sind dann immer so, ne, man muss ganz schnell in kurzer Zeit, in einem bestimmten Zeitfenster dann irgendwie die Infos platzieren. Dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten bei NTV, 10 Minuten da und ich bin da jedes Mal, ratter ich das runter und wie du schon sagst, das ist aber dann so unemotional weil man bleibt ja dann irgendwie auch sachlich in diesen Nachrichtenportalen und mir fehlt das eben auch total, diese emotionale Ebene und dass man wirklich auch mal in die Tiefe gehen kann, um auch einfach, das zu beschreiben, dieses ganze Ausmaß. Also deine Anfrage, als du mich gefragt hast, ich habe wirklich innerlich fast geheult, weil ich dachte, oh ja, ich habe auch das Bedürfnis, darüber zu reden. Also danke nochmal. Auch für deine Arbeit, die ultra wertvoll ist.
Vielen, vielen Dank. Ach, es war richtig, richtig, ich wollte fast sagen, es hat Spaß gemacht, aber es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen, aber es ist natürlich ein sehr hartes Thema, aber wir bleiben dran. Also solange die Revolution nicht vorbei ist, sprechen wir weiter drüber, Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Schick den Podcast auch an alle, die ihr kennt. Und sagt, lass mal darüber sprechen. Und wir hören uns nächste Woche
wieder. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.